Operation Karriere, der Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zu Operation Karriere, dem Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei operationkarriere.de und heute sprechen wir über ein Thema, das vor allem für junge Ärztinnen relevant ist. Denn die Facharztweiterbildung fällt häufig genau in die Phase, in der sich auch im Privatleben einiges ändert. Stichwort Familiengründung. Wenn junge Ärztinnen schwanger werden, kann das auch beruflich eine Herausforderung sein, besonders in Fachgebieten wie der Chirurgie oder der Anästhesie. Denn lange bedeutete eine Schwangerschaft das Ende einer Tätigkeit im OP. Die Unfallchirurgin Dr. Lisa Rosch hat in ihren inzwischen 3 Schwangerschaften erlebt, wie unterschiedlich Arbeitgeber mit diesem Thema umgehen können. Sie engagiert sich bei OPITZ, das steht kurz für Operieren in der Schwangerschaft und ist eine gemeinsame Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, kurz DGUU, und dem Verein Die Chirurginnen e.V. Im Interview erklärt sie, welche Risiken man beachten muss und welche Schutzmaßnahmen im operativen Alltag möglich sind. Denn mit guten Konzepten können Kliniken schwangere Ärztinnen individuell unterstützen und pauschale Beschäftigungsverbote verhindern. Außerdem gibt sie Tipps für werdende Mütter. Wie kann man sich am besten auf ein Gespräch mit den Vorgesetzten vorbereiten? Wo gibt es Informationen? Und wie kann ein Ärztinnen-Netzwerk helfen? Das alles sind Themen in dieser Folge.
Operation Karriere, das Interview.
Ja, hallo Frau Dr. Rosch. Ich freue mich, dass wir heute hier für unsere Podcast-Aufzeichnung für Operation Karriere zusammengefunden haben. Wir sprechen über das Thema Operieren in der Schwangerschaft. Da sind Sie Expertin im Verein Die Chirurginnen, sind da speziell in der Arbeitsgruppe zum Thema. Warum ist das Ihr Thema? Warum interessiert Sie das besonders?
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir uns heute zu diesem sehr wichtigen Thema unterhalten. Es ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit für mich. Zum einen, weil ich eben meinem Beruf als Ärztin im Krankenhaus viel mitbekomme, dass es da Hürden gibt für die Kolleginnen. Und angefangen hat es unter anderem auch, weil ich selber mal in der Situation war, dass ich gerne schwanger operieren wollte und habe dann so Berührungspunkte zu dem Thema gefunden. Und da auch quasi mich schon für mich selber auch engagiert und habe festgestellt, dass die Mühlen sehr langsam mahlen und es viele Absprachen bedarf. Und da ist eben dieses Projekt OPITZ eine wunderbare Sache, weil die Möglichkeiten, die es da gibt, einmal ausgearbeitet wurden. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, feststellt, es ist auch möglich. Und deswegen engagiere ich mich für das Thema, für andere Kolleginnen, dass die auch diese Erfahrung machen können. Ich kann eventuell weiter operieren in meiner Schwangerschaft.
Das ist ja total wichtig, ne? Gerade weil die Weiterbildung oft mit der Phase der Familiengründung zusammenfällt, zeitlich in der Biografie der Frauen. Wie war das denn bei Ihnen persönlich? Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Erfahrung selbst gemacht, als Ärztin während der Weiterbildung schwanger zu werden. Wie war es für Sie?
Also ich kann auf 3 Schwangerschaften zurückblicken und jede Erfahrung war etwas anders. Also in meiner ersten Schwangerschaft war ich Ärztin in Weiterbildung, ich glaube im 3. Jahr, und wollte unbedingt auch weiter operieren und hatte das Glück, dass eine Kollegin in der Klinik dort, in der ich arbeitete, das Thema quasi 1,5 Jahre vorher einmal durchexerziert hatte. Und ohne sie wäre ich vielleicht auch gar nicht auf OPITZ gestoßen. So war das aber eigentlich relativ klar. Ich mache das so wie die Kollegin, befasse mich mit dem Thema und da war es mir dann auch mit gewissen Einschränkungen möglich. In der 2. Schwangerschaft, die fiel leider in die Corona-Zeit, wo wir alle unsicher waren, was bedeutet das überhaupt für uns alle? Und da waren die Regelungen sehr, sehr restriktiv. Ich hatte auch den Arbeitgeber gewechselt, eine etwas größere Klinik, wo auch die Absprachen etwas schwieriger waren. Und das endete für mich im Endeffekt in einem pauschalen Beschäftigungsverbot, was für mich eine sehr große Belastung war. Und die 3. Schwangerschaft wiederum, da ist es wieder sehr positiv verlaufen. Also da hatte ich viel Unterstützung, konnte auch, so wie es mir körperlich möglich war, noch recht lange operieren. Und so habe ich quasi immer eine etwas andere Erfahrung gemacht. Und bis auf die 2. Schwangerschaft, die eben nicht gut verlaufen ist, was das Operieren angeht, waren die anderen beiden recht positiv.
Das ist ja schon ganz gut, dass Sie auch aus so verschiedenen Erfahrungen da schöpfen, auch wenn es darum geht, Kolleginnen vielleicht zu beraten, die auch in unterschiedlichen Situationen sind, ne? Was ist denn daran so heikel? Also auf was für Aufgaben muss man als schwangere Ärztin eventuell verzichten und warum?
Also da muss man wirklich nochmal unterscheiden, ob es um den operativen Bereich geht oder ich sage jetzt mal den internistischen Bereich. Im operativen Bereich ist natürlich der entscheidende Unterschied, es ist ein schneidendes Fach. Das heißt, es besteht potenziell das Risiko, sich zu verletzen, eventuell auch mit Instrumentarium, was vorher Kontakt mit dem Patienten hatte, sodass erstmal das Infektionsrisiko reduziert werden muss. Also da sprechen wir ganz konkret über die nicht impfementablen Infektionserkrankungen Hepatitis C und HIV. Das ist quasi auszuschließen, dass man sich damit infizieren kann. Da gibt es die Möglichkeit, dass man den Patienten vorher auf diese Infektionskrankheiten testet und natürlich entsprechend im OP Vorsichtsmaßnahmen walten lässt, dass man quasi nicht mit eingeengter Sicht operiert, dass man keine Eingriffe mit Notfallcharakter, wo es besonders schnell gehen muss, wo vielleicht auch mal hektisch gearbeitet werden muss, durchführt. Und das ist erstmal so ein ganz großer Unterschied zum internistischen Bereich, wo es natürlich viel mehr pulmonale Infektionskrankheiten gibt oder zum onkologischen Bereich, wo man vielleicht mit Chemotherapeutika, Zytotoxika in Berührung kommt. Dann vor allem jetzt in der Unfallchirurgie, in der ich tätig bin, ist auch die Röntgenstrahlung ein Thema, was andere Fachbereiche vielleicht jetzt so nicht haben. Da gibt es ganz strenge Grenzwerte, wie viel Millisievert man während einer Schwangerschaft von Anfang bis Ende ausgesetzt sein darf. Und da wiederum aber auch Möglichkeiten, das zu dokumentieren und zu monitoren. Und natürlich auch im Umgang im OP Möglichkeiten, sich möglichst geringer oder gar keiner Röntgenstrahlung auszusetzen. Ein weiteres Thema ist die Narkoseführung. Da ein schwieriges Feld, die Inhalationsnarkotika. Da ist das Problem, dass es in Deutschland keine zugelassenen Grenzwerte gibt, die eine Gefährdung für das Ungeborene komplett ausschließen. Da gibt es Studien am Tiermodell, wo fraglich ist, sind die auf die Humanmedizin übertragbar, die auf eine Reproduktionstoxizität hinweisen. Daten aus Skandinavien legen nahe, dass es wahrscheinlich keine Gefährdung gibt bei Einhaltung der Grenzwerte, die dort formuliert wurden. Da wird aktuell geprüft, ob das eventuell auf Deutschland übertragbar ist. Und es gibt auch aus dem letzten Jahr eine Mutterschutzregel des Ausschusses für Mutterschutz, die zu dem Schluss kommen, dass keine unverantwortbare Gefährdung vorliegt, wenn der Stand der Technik eingehalten wird. Also so etwas wie leckagearme Systeme. Und ähnliche Empfehlungen bestehen auch vom Berufsverband der deutschen Anästhesisten. Wir von OPITZ empfehlen, das Risiko auf Null zu bringen, indem man komplett auf die Narkosegase verzichtet. Da gibt es gute Alternativen, beispielsweise die totale intravenöse Anästhesie oder Regionalanästhesien. Und trotzdem ist es gut zu wissen, nach der neuesten Studienlage, nach den neuesten Empfehlungen, dass eben unter Einhaltung beispielsweise leckagearmen Systeme die Narkosegase auch eine Option sind. Das muss man dann auch immer im individuellen Arbeitssetting sich genau anschauen, was umsetzbar ist.
Das bedeutet ja auch für die Arbeitgeber, für die Kliniken ist es mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und so wie ich es bisher gehört habe, viele scheuen das auch und sagen dann relativ pauschal, naja, dann verbieten wir einfach mehr, als vielleicht auch nötig gewesen wäre, wenn man sich im Detail das mal anschaut, oder? Wie erleben Sie das?
Ja, also das ist genau das Problem, vor dem wir stehen, dass viel Unwissenheit herrscht, sich mit dem Thema nicht ausreichend befasst wird und es in der Vergangenheit in vielen Bereichen Usus war, diese pauschalen Beschäftigungsverbote auszusprechen, was für die Schwangere ja de facto bedeutet, sie darf nicht arbeiten. Ja, für Ärztin Weiterbildung bedeutet das, sie verliert ihre Weiterbildungszeit. Sie wird aufs Abstellgleis gestellt. Und das ist natürlich besonders dramatisch, wenn es dafür keine Grundlage gibt. Und da hat OPITZ natürlich unwahrscheinliche Pionierarbeit geleistet, indem die beiden Kolleginnen Dr. Stefanie Donner und Dr. Maya Nithat, mittlerweile habilitierte Professorin, dass sie sich dem Thema wissenschaftlich genähert haben, haben die einzelnen Risikofaktoren sich genau angeschaut, die Studienlagen dazu zusammengetragen und dann einen Handlungsfaden entwickelt, an dem man sich sehr gut entlanghangeln kann. Und würden das Arbeitgeber auch tun, käme man wahrscheinlich in vielen Fällen zu dem Schluss, dass eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes erfolgen muss und kein Beschäftigungsverbot.
Sie haben jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung gesagt, in den drei Schwangerschaften, Sie haben sich mal sehr gut unterstützt gefühlt und mal nicht so gut unterstützt gefühlt. Was kann denn der Arbeitgeber tun, um Sie konkret oder auch andere schwangere Kolleginnen zu unterstützen, damit es besser läuft?
Also ich glaube, das fängt schon bei der Reaktion auf die Bekanntgabe einer Schwangerschaft statt. Denn natürlich ist es aus Arbeitgebersicht vielleicht ein eher problembehaftetes Thema. Denn Natürlich ist die Schwangere vielleicht nicht mehr in vollem Umfang einsetzbar wie vorher und man denkt vielleicht auch schon daran, dass irgendwann ja auch ein Mutterschutz eintreten wird und dass die Schwangere für eine Zeit weg und fällt aus. Den Gedanken kann ich verstehen. Trotzdem ist es ja was zutiefst Menschliches und Natürliches, dass Kinder in die Welt gesetzt werden und wir wollen das eigentlich auch. Und ich glaube, da kann ein guter Arbeitgeber oder eine gute Arbeitgeberin schon mal einfach die Freude teilen, wenn eine Kollegin kommt und sagt, ja, ich bin schwanger, weil das ist eigentlich eine natürliche Reaktion auf die Bekanntgabe einer Schwangerschaft. Und da kann man, glaube ich, schon mal den Einstieg in das ganze Thema ganz entscheidend beeinflussen. Ansonsten ist es wichtig, im Gespräch zu sein. Es ist tatsächlich jetzt auch kein Wunschkonzert, dass man sagt, ich möchte jetzt auf jeden Fall dies und ich möchte auf jeden Fall das. Es gibt Vorgaben, es gibt das Mutterschutzgesetz und an das muss man sich halten. Aber es gibt natürlich einen Spielraum, wie flexibel man sich als Arbeitgeber da gebärdet, ne? Ob man jetzt sagt, es ist für uns umsetzbar, im Rahmen der präoperativen Vorbereitung diese und diese Maßnahmen zu ergreifen. Oder man stellt sich hin und sagt, das haben wir bisher so nicht gemacht. Das kriegen wir aus, weiß ich nicht, logistischen oder aus Kostengründen nicht gestemmt. Das funktioniert so nicht. Das ist natürlich dann kein sehr unterstützendes Verhalten. Denn natürlich muss man den Arbeitsplatz umgestalten. Man muss vielleicht Abläufe ändern. Es fordert auch viel Absprache und Kommunikation. Zu einem gewissen Teil muss man die Patienten zum Beispiel bei dem präoperativen Infektionsscreening auch mit ins Boot holen. Und da ist tatsächlich ein bisschen Arbeit zu tun. Aber das Positive ist, wenn man das dann auch einmal getan hat und hat die Abläufe in der Abteilung angepasst, können ja weitere Schwangere davon profitieren. Das ist nicht immer Schema F auf alle Schwangeren umzulegen, aber zum Großteil sind es doch ähnliche Dinge, die man sich angucken muss. Und hat man die einmal positiv etabliert, dann können auch weitere Kolleginnen davon profitieren. Und dass die nächste Schwangere in der Abteilung wieder auftreten wird, davon kann man eigentlich ausgehen bei der zunehmend weiblicher werdenden Medizin.
Wie erleben Sie denn die Kliniken da? Das klingt ja jetzt so, wenn man eine gewisse Bereitschaft dafür entwickelt, ist vieles möglich, aber die Bereitschaft muss eben da sein. Ändert sich da was, dass Kliniken auch zunehmend bereit sind, den schwangeren Frauen da entgegenzukommen?
Ich würde sagen schon. Also seit ich mich mit dem Thema beschäftige, seit 2019, gibt es da auf jeden Fall auch mehr Interesse an dem Thema, auch zeitlang ein großes mediales Interesse, dass man festgestellt hat, hier gibt es ein Problem für die schwangeren Ärztinnen und dass es auch teilweise an Diskriminierung grenzt, wie das in den Kliniken abläuft. Und das hat, denke ich, schon auch zu einem Interesse in der Gesellschaft geführt, weil jeder hat bestimmt eine behandelnde Ärztin und kann sich da vielleicht auch einfinden, dass man sagt, okay, genau diese Person, das kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, dass sie jetzt ein Beschäftigungsverbot bekommt. Ich möchte ja auch gut ausgebildete Ärzte haben und ich möchte auch in Zukunft, dass wir dort auch ausgebildete Fachärztinnen haben, ja, die nicht vielleicht auch aufgrund so einer negativen Erfahrung, das gibt es tatsächlich auch, den Beruf verlassen, ja, weil sie wirklich so ausgebremst werden oder ihnen so sehr suggeriert wird, mit einer Schwangerschaft und mit Kind kannst du diesen Beruf nicht mehr ausüben. Das ist nicht gewollt. Du kannst in dem Hamsterrad, so wie wir das alle wollen oder gewohnt sind, nicht mehr mitrennen. Ja, das führt tatsächlich sogar auch bei Kolleginnen teilweise dazu, dass sie den Beruf ganz wechseln oder auch die Chirurgie wechseln, in andere Bereiche gehen, wo es einfacher umgesetzt wird und ihnen nicht so viele Hürden in den Weg gestellt werden.
Und das ist jetzt Ihr Anliegen von OPITZ und auch von den Chirurginnen, da Arbeit zu leisten und entsprechend den Wandel auch zu befördern, oder? Sie haben den Leitfaden gerade schon angesprochen. Was steht denn da alles drin? Also was raten Sie von OPITZ, um es den Frauen zu erleichtern? Was können die Kliniken da tun?
Also da kann ich wirklich sehr das sogenannte Positionspapier des Projektes OPITZ und auch das fächerübergreifende Konsensuspapier aller chirurgischen Fachgesellschaften ans Herz legen. Das ist dort intensiv ausgearbeitet anhand des Mutterschutzgesetzes, welche Vorgaben gibt es und wie können die im Klinikalltag umgesetzt werden. Das reicht von allgemeinen Empfehlungen, die für alle chirurgischen Fächer gleich sind, bis hin zu individuellen Positivlisten für jeden chirurgischen Fachbereich. Welche Operationen sind geeignet und welche nicht anhand der Gegebenheiten? Jetzt als Beispiel ungünstig ist zum Beispiel eine längere Operation, eine komplizierte Operation, wo man alle 5 Minuten röntgen muss. Das ist sicherlich weniger geeignet als eine Operation, wo ich einmal am Ende röntgen muss, kann dafür vielleicht sogar den OP-Saal verlassen. Also das ist wirklich sehr gut ausgearbeitet und sich quasi mit diesen Papieren zu beschäftigen und dann im Gespräch mit der Schwangeren und vor allem auch mit der Betriebsmedizin für die jeweilige Klinik passend umzusetzen, das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Ich kann das dann auch sehr gerne in den Shownotes verlinken. Das klingt ja so, als wäre das total wichtig, sich das mal anzuschauen. Also auch für beide Seiten, nehme ich mal an, ne? Dass man auch besser vorbereitet in so ein Gespräch geht, oder? Also, dass man wirklich in dem Moment, wo man feststellt, man ist schwanger als Ärztin, sich diese Dinge mal anschaut und dann sagt, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe, zu meiner Chefin gehe und Bescheid sage, dass ich schwanger bin, mit all dem, was da passieren kann, die freuen sich vielleicht nicht so, wie ich das erwartet hätte oder sehen erstmal die Risiken auch für die klinischen Abläufe, dann bin ich besser vorbereitet, oder? Hilft es dafür auch?
Ja, absolut. Weil ich denke, dadurch, dass eben viele sich mit dem Thema nicht beschäftigen, ist es umso wertvoller für die Schwangere, sich möglichst gut mit dem Thema auszukennen, auch zu wissen, was muss ich besprechen, zu wissen, was sind irgendwo auch meine Rechte, wie sollte es im Idealfall laufen und da auch ein Stück weit etwas Vorarbeit zu leisten, wenn es ums erste Gespräch mit dem Vorgesetzten geht. So ist es im Moment halt noch die alltägliche Praxis. Meine und unsere Hoffnung ist ja, dass sich das in Zukunft auch ein bisschen drehen wird, dass das Wissen von Arbeitgeberseite schon so ist, dass auch eine etwas uninformierte Schwangere dann nicht im Regen stehen gelassen wird und dann eben, weil sie es selber vielleicht auch nicht besser weiß, auf große Teile ihres Berufsalltags, nämlich den Operationen, verzichten muss, den OP.
Jetzt können wir ja da ein bisschen helfen, gerade jetzt in diesem Format. Wenn Kolleginnen das hören und wollen sich auf so ein Gespräch vorbereiten, was empfehlen Sie denen? Was sollten Sie vorher abgeklärt haben? Welche Informationen sollten Sie mitnehmen und wie fasst man sowas an?
Ja, also kann ich wirklich nur auf das sehr gut vorliegende ausgearbeitete Material von Opitz verweisen, wie eben schon erwähnt, auf der Homepage, das sogenannte Positionspapier, wo man sich zu jedem Risikofaktor noch einmal belesen kann, wie ist dazu die Studienlage und welche Maßnahmen kann man dann konkret ergreifen. Genauso das fächerübergreifende Konsensuspapier. Da ist auch beschrieben, wie so eine Gefährdungsbeurteilung aussehen kann, die ja dann durch den Arbeitgeber durchgeführt werden muss. Und ich denke auch, je besser informiert ich in das Gespräch gehe, desto eher kann das Gespräch auch so verlaufen, dass beide Seiten zufrieden sind. Denn leider ist da eben im Moment doch häufig noch der Fall, dass die Schwangere etwas besser informiert sein sollte. Wir hoffen, dass sich das in Zukunft ändern wird, dass der Arbeitgeber Konzepte schon vorhält für die Kollegin, die schwanger ist und hat vielleicht noch nie vorher was von Opitz gehört. Und dass hier eben im Gegensatz zur Vergangenheit nicht gesagt wird, okay, das bedeutet dann jetzt für dich, du gehst ab morgen nach Hause, sondern im Gegenteil, wir haben hier ein Konzept. Das kann beinhalten den OP-Saal, das muss den OP-Saal aber auch nicht beinhalten, denn es gibt natürlich auch Kolleginnen, die aus gesundheitlichen oder auch psychischen Gründen, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben oder ganz konkret gesagt, man weiß ja nie, was hinter seiner Schwangerschaft steckt. Vielleicht ist es eine Kollegin, die hatte 3 Fehlgeburten in den letzten 3 Jahren und möchte das Risiko wirklich auf 0 fahren. Dann kann man das auch sehr gut verstehen, wenn sie sagt, der OP, da gibt es immer noch Risikofaktoren, die man reduzieren kann, aber ich möchte am besten ein Risiko von 0, dann kann man das auch verstehen. Und deswegen ist jede Schwangerschaft sehr individuell und man sollte sich vorher bewusst sein, was ist denn das Ziel des Gesprächs, was würde ich mir wünschen und inwieweit kann ich denn im Moment auch leisten, wenn ich beispielsweise die erste Schwangere bin, Umgestaltungsmaßnahmen alleine zu stemmen. Da braucht man auch Unterstützung. Bespreche ich mich vielleicht, bevor ich mit Chefarzt, Chefärztin spreche, mit einer vertrauten Oberärztin, einem vertrauten Oberarzt, mit einer Kollegin, die vor 2 Jahren schon mal schwanger war oder mit einer Kollegin aus der anderen Abteilung oder sogar, wenn man in unserem Netzwerk ist, bei den Chirurginnen ist das ganz häufig der Fall, dass die Kolleginnen sich erstmal so intern bei uns informieren. Hier Leute, ich habe jetzt den positiven Schwangerschaftstest, übermorgen Gespräch mit dem Chef. Was schlagt ihr vor? Wie sollte ich mich darauf vorbereiten? Und da ist, glaube ich, der Austausch mit anderen Betroffenen oder Kolleginnen, die das erfahren haben, auch unwahrscheinlich wichtig, um zu wissen, wie kann es denn verlaufen und sich auch psychologische Unterstützung zu holen. Denn ich glaube, für die meisten ist es erstmal ein Gespräch, vor dem man so ein bisschen Angst hat, wie denn dann der Vorgesetzte reagiert.
Da sind Sie direkt bei dem tollen Netzwerk gelandet, die Chirurgin. Wir haben schon öfter mit euch zusammengearbeitet. Aber gerade an dem Punkt ist das ja eine ganz, ganz große Hilfe, auch sich austauschen zu können und auch von Ihnen praktische Tipps und Hilfestellungen zu bekommen. Wie können Sie denn den Kolleginnen in so einem Fall konkret helfen, auch als Verein?
Also wir in unserem Verein, wir leben von einer Plattform, wo wir direkt kommunizieren, von Silo. Das ist ja quasi wie, als wäre man in einer gemeinsamen Familiengruppe fast, wo man wirklich ganz niederschwellig die Frage stellen kann, die einen betrifft. Das ist auch insoweit ein recht geschützter Raum, dass ich glaube, dass man sich da bewusst ist, das sind hier sensible Themen. Das ist jetzt nichts, wo man dann was veröffentlicht, sondern da kann man sich gewiss sein, man trifft da auf gleichgesinnte Frauen, die wirklich fast freundschaftlich wie eine Freundin Hilfe leisten wollen und Hilfestellung geben wollen. Das sind zum einen Leute, die sich für das Projekt direkt engagieren, die sehr tief im Thema drin sind, aber auch einfach andere Kolleginnen, die Erfahrung gemacht haben und vor allem auch von der Ärztin-Weiterbildung bis zur Chefärztin sind im Verein alle vertreten. Wir sind alle per Du, ja, man kann eigentlich zu jeder Frage, die man hat, eine Frage stellen, bekommt Antwort und Unterstützung. Also das ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, ein Riesennetzwerk und das ist ja das, was wir Frauen auch vielleicht viele Jahre nicht so verfolgt haben im Vergleich zu den männlichen Kollegen, dass dieses Netzwerk, dieses Vitamin B und der Austausch eigentlich nicht aufzuwiegen ist.
Gerade wo jetzt die berufstätigen Ärztinnen in der Mehrheit sind, ne, schon allein in der Statistik, sie haben die männlichen Kollegen inzwischen überholt. Das spricht ja auch für das, was wir am Anfang schon haben, dass sich jetzt doch da ein bisschen was ändert, auch an den Strukturen, weil einfach auch mehr Frauen im Job sind, mehr Frauen auch sich untereinander unterstützen können in den Kliniken. Merken Sie das schon?
Also ich würde sagen, jetzt seit ich begonnen habe zu arbeiten, ist auf jeden Fall das präsenter das Thema, dass die Frauen sich auch dessen bewusst sind und wir werden auch mehr. Also wenn ich jetzt meine Abteilung angucke, es sind sehr, sehr viele Ärzte in Weiterbildung. Ich würde fast sagen, jetzt so gefühlt mehr als die männlichen Kollegen. Wenn man dann ein bisschen weiter nach oben guckt, ab Oberärztin-Riege, da tut sich natürlich sehr langsam etwas. Also die Positivbeispiele von Kolleginnen, die Familien gegründet haben, vielleicht auch etwas größere Familien gegründet haben und trotzdem, wenn sie denn diese Ziele haben, eine Karriere bestreiten bis Oberärztin-Chefärztinnen-Riege, die sind immer noch rar. Und das zeigen auch die Statistiken. Da dürfen wir, glaube ich, auch alle noch ein bisschen mutiger werden. Ich glaube, Frauen sind da auch so geprägt, dass sie eben sich da selber manchmal weniger zutrauen, als es möglich wäre. Aber trotzdem gibt es natürlich auch noch genug äußere Faktoren, die es uns auch unwahrscheinlich schwer machen. Ja, in der Kinderbetreuung, in der Klinik, was so den Druck angeht, wie man dort präsent sein soll. Das ist teilweise sehr unflexibel. Und wenn man dort eben sich auch dann noch um eine Familie zu kümmern hat oder noch in der Familienplanung steht, sind da doch noch einige Hürden abzubauen, leider. Und wie gesagt, es fehlen dann auch so die Vorbilder, wo man sagen kann, die hat es ja auch geschafft. Also da müssen wir unbedingt noch Arbeit leisten.
Bleiben wir mal bei den Hürden. Was wünschen Sie sich? Also was sollte sich noch ändern, um es für die Frauen leichter zu machen in der Klinik? Und vielleicht auch, was kann der Gesetzgeber noch tun? Würden Sie das Mutterschutzgesetz noch mal anfassen wollen oder ist es in Ordnung, so wie es jetzt ist?
Ja, das ist keine ganz leichte Frage, weil es natürlich auch immer ein Gesetz ist, was natürlich nicht nur für die Ärztin gemacht ist, sondern für alle Arbeitnehmerinnen. Deswegen ist es da, glaube ich, auch schwierig, Individuallösungen für den chirurgischen Bereich zu finden. Der Gesetzgeber ist noch sehr vage geblieben, was die unverantwortbare Gefährdung angeht. Das ist nicht richtig definiert, ist wahrscheinlich auch schwierig zu definieren, denn am Ende möchte wahrscheinlich auch niemand die Verantwortung dafür übernehmen, wenn es doch mal einen Schicksalsschlag auch gibt, ja, der vielleicht auch gar nicht unbedingt was mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Aber es ist einfach doch insgesamt ein Thema, wo immer noch eine gewisse Unsicherheit niemals auszumerzen sein wird. Ja. Ansonsten, was die Klinikstrukturen angeht, denke ich, ist es besonders wertvoll, Planbarkeit zu haben, vor allem auch nach der Schwangerschaft, wenn man dann seine Kinder zu Hause hat, dass man weiß, ich habe Feierabend und dann kann ich auch gehen. Da gibt es eine Ablöse oder die Strukturen sind so gestaltet, dass ich auch wirklich verlässlich meine Kinder aus der Betreuung abholen kann. Die Dienstpläne sind so gestaltet, dass ich genug Regeneration und Freizeit habe, die ich mit meinen Kindern auch verbringen kann. Denn ich glaube, den meisten wird es irgendwann schwerfallen zu sagen, ich habe jetzt quasi alles unter einen Hut bekommen, aber irgendwie bleibt so gar keine Zeit mehr dafür da, auch dieses Familienleben auszuleben, geschweige denn bei dem doch recht anstrengenden Beruf auch mal irgendwo zu schauen, wo bleibe ich denn? Und das ist sicherlich ein Problem, was aber nicht nur Ärztinnen haben, sondern auch viele Berufe. Und das ist auch vor allem nicht ein Problem nur von Ärztinnen, sondern auch von Ärzten mit Familie oder mit Kollegen, die eben vielleicht keine Kinder haben, aber Angehörige pflegen. Das ist ja nicht nur etwas, was jetzt die Schwangere betrifft, dieses Problem.
Das ist der gesamte Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Beruf und Privatleben, was Sie da ansprechen. Da ist die Schwangerschaft einfach nur so ein Teilbereich davon.
Ja, absolut. aber eben einer, der nur die Frauen betrifft. Deswegen dann doch ein sehr weibliches Thema, ja.
Wenn Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung mit drei Schwangerschaften als Ärztin, auch mit Ihrer Arbeit bei Opitz und bei den Chirurginnen, mit jüngeren Kolleginnen ins Gespräch kommen, die vielleicht noch vor der ersten Schwangerschaft stehen und sich da viele Fragen stellen, was geben Sie denen mit auf den Weg? Was raten Sie denen?
Sich nicht einschränken. Also ich glaube, aus meiner Perspektive und meiner Erfahrung ist es nicht unbedingt ratsam, der Karriere zuliebe auf eigentlich persönliche Wünsche, was die Kinderplanung angeht, zu verzichten. Ich würde das niemals verurteilen, wenn jemand das so macht. Aber ich denke, das ist eben doch so einmalige und wertvolle Erfahrung und so lebenseinschneidend, würde ich persönlich der Karriere nicht unterstellen, weil so einer Karriere, das weiß man eben auch nicht, wie die sich entwickelt. Ja, und da sehe ich dann schon auch Kolleginnen, die vielleicht etwas länger gewartet haben mit der Kinderplanung, der Karriere zuliebe. Und die ist dann aber trotzdem nicht so verlaufen, wie man das wollte. Und man hat dann festgestellt, irgendwann, es wird doch recht schwierig mit der Kinderplanung. So blöd das ist, da ist eben dann doch irgendwo so ein bisschen die biologische Grenze gesetzt. Aber auch unabhängig davon möchte ich eigentlich sagen, wenn man das möchte, dann wird es auch einen Weg gehen. Und das ist immer kompromissbehaftet. Aber ich finde eben, Kinder sind so etwas Schönes und so etwas Wichtiges und so etwas Lebensveränderndes. Ein Job, da wird sich auch nochmal eine Alternative ergeben. Aber dieses Kinderkriegen und sich dafür entscheiden, diese Entscheidung läuft einem dann irgendwann weg. Und deswegen würde ich ganz doll appellieren, habt da keine Angst. Es gibt Möglichkeiten. Und wenn der Arbeitgeber ganz furchtbar unflexibel ist und da beides nicht unter einen Hut zu kriegen ist, dann gibt es auch andere Arbeitgeber, weil es gibt sie, bei denen es möglich ist. Und da muss man sich im Zweifel tatsächlich dann nochmal neu orientieren. Und am Ende, das ist so mein Lieblingssatz, am Ende des Tages, wenn wir alle mal einen Stockwerk höher gehen, da werde ich mich, glaube ich, nicht fragen, hatte ich jetzt den Fahrradstitel 3 Jahre früher oder später, aber ich werde vielleicht ganz glücklich sein, wenn meine Kinder und vielleicht die Enkel und dann die Urenkel um mein Bett stehen. Das ist, glaube ich, dann immer die wichtigere und bessere Entscheidung.
Vielen lieben Dank, Frau Dr. Roche, für die Informationen und auch natürlich für Ihre persönlichen Einblicke in das Thema Operieren in der Schwangerschaft. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Operation Karriere angekommen. In den Shownotes habe ich nochmal die Links zu den Positivlisten und den Empfehlungen der Fachgesellschaften geteilt. Und wer das Thema noch weiter vertiefen möchte, sollte unbedingt mal in unseren Recruiting-Podcast Bis der Arzt kommt reinhören. Da geht es auch darum, was Kliniken tun können, um Schwangere Ärztinnen besser zu unterstützen. Das Universitätsklinikum Heidelberg ist hier zum Beispiel Vorreiter. Die entsprechende Folge verlinke ich auch nochmal. Wer in Zukunft keine weiteren Folgen von Operation Karriere mehr verpassen möchte, einfach im Podcast-Portal nach Wahl abonnieren. Und bei Fragen und Anmerkungen freuen wir uns über Nachrichten auf service@operation-karriere.de.